Ja, liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin Simon am Mikrofon und habe mich eingefunden zum Rapport vor euch, meinem Publikum und meinen Richtern. Denn ja, so hat sich's angefühlt über die letzten Folgen hinweg, dass ihr da über mir wacht, ein Auge auf mich habt. Und sogar über mich richtet bei diesen tiefgreifenden, intimen Fragen, denen wir da begegnet sind im Verlauf der letzten Wanderung. Wanderung, so eine Podcast. So eine Podcast-Konzept. Aktualisierung ist ja gleichzeitig eine Wanderung. Durch verschiedenste Gefilde sind wir da gekommen in den letzten Folgen. Heute sind wir aber angekommen an einem ganz besonderen Punkt, Folge 72. Ja, letzte Folge war ja noch eine Geheimfolge, von der ich noch gar nicht weiß, ob ich sie veröffentlichen kann. Aber ganz ehrlich, ja. Das war jetzt auch nicht so viel intimer als davor, wie meine intimen literarischen Träumereien preisgegeben. Nun ja, wenn ich die aber dann doch nicht veröffentlichen kann, dann ist das hier eben Folge 71. Aber Folge 72 passt mir jetzt besser ins Konzept, in den Kram, denn alle Folgen, die sich durch vier teilen lassen, sind was Besonderes für mich. So habe ich es schon festgestellt bei Folge 59 hat es nicht ganz gepasst, weil die auch so besonders war. Aber bei allen davor, 56, 52, ja auch 48, 44 auf jeden Fall und 40 auch. Ja, und davor ein bisschen schwieriger, okay. Aber das reicht ja schon eine Weile zurück. Auch 68 war, ja, war was Besonderes. Wobei ich es vom Unterhaltungswert nicht vergleichbar fand mit der vorhergehenden und der nachfolgenden Folge, nämlich 67 und 69 waren besser vom Redefluss, in dem ich da war. Aber klar, 68, da ist man gedrungen, da ist man innerlich zerfranst. Die Seele ist zerfranst, wenn man über diese dunklen Themen der Begierde, der Lust und des Geschlechtsakts spricht. Was ist dieser Akt? Ist es nicht auch so schon der Akt, jemanden nur anzublicken und diese Wollust zu fühlen und ihr nachzugeben, stattzugeben und zu sagen, jawohl, so ist meine Wollust. Das ist schon der wahre Akt, der mir immer wieder misslingt. Ich blicke den Menschen eben nicht so gern in die Augen, sage ich. Und das ist schade, da müssen wir hier dran arbeiten. Daher sage ich also, diese Theorie mit dem Sexkommunismus aufbauen, damit sich die Menschen dann irgendwann auch wieder wirklich anblicken und begegnen können. Was heute in dieser Entfremdung, herrschenden Entfremdung nicht möglich ist. Nun aber. Kommen wir also auf die heutige Zeit. Zeichnen wir noch mal kurz ein Sittengemälde, bevor ich mir dann noch mal eine kleine Pause nehmen muss, um mich besser vorzubereiten, was ich jetzt nicht gemacht habe, da ich direkt zum Schuss kommen wollte. Hier bin ich von der Arbeit gekommen und wollte direkt wieder dieser Kompulsion folgen. Ja, und dafür verurteile ich mich auch, ja, dass ich hier immer kompulsiv zu Werke gehe. Ganz klar. Und bin dafür jetzt ein böser Mensch. Und muss mich das so sein lassen, ja? Das tut mir auch leid. Aber es ist doch wahr, dass ich mich nicht im Griff habe, dass ich ständig wie aus einem Automatismus heraus schon wieder die Audacity-Aufnahme starte. Audacity, also dieses Programm, das ich hier benutze. Audacity, was ja so viel heißt wie Audacia, so viel heißt wie Verwegenheit, naja, wie auch immer. Ja, sage ich ganz klar, dafür verurteile ich mich. Das ist mein dunkler Teil. Aber kann man den dunklen Teil überhaupt wirklich subtrahieren aus einem Menschen? Oder ist er nicht schon immer böse? Zumindest, wenn er sich nicht nur einnistet in der Innerlichkeit und jetzt zum Beispiel sagt, ich bin der Gute, bin ganz weit weg vom Ukraine-Krieg, sitze hier in Deutschland und bin einfach nur unschuldig, schwach und gut. So wie die erbärmliche Haltung in manch anderen Podcasts ist, die ich hier auf dem Kick habe, aber die ich nicht namentlich nennen will. Nun aber, ja, da muss man böse werden, wenn man da rausgeht in diese Welt. Deshalb bin ich hier auch gern böse und lasse mir das hier gern auch an. Und wenn ihr euch für gut haltet, für nicht böse, dann habe ich wirklich nur Mitleid mit euch. Und dieses Mitleid fügt dem anderen ja auch immer Leid hinzu, wie ich damals in Folge 59 sagte. Ich will euch ja auch dieses Leid zufügen, weil es anscheinend sonst nicht kapiert, dass man böse sein müsste erstmal. Also, ja, in dem Fall, dass ihr euch für gut und unschuldig, gerecht und das Zentrum der Moralität haltet, wie es bei Michelle Welbeck heißt, man selber ist ja irgendwie immer dieses moralische Zentrum, ja, wie will man da richtig urteilen? Wenn ihr euch dafür auch haltet, so wie Welbeck auch, dann habe ich einfach Mitleid und sage euch das hier ins Gesicht. Ja? Wer in dieser Welt die vor Bösartigkeit, Profit, Gier, Zynismus. Ja, liebe Leute, mein Mikro ist gerade ausgefallen, ist aber auch nicht schlimm. Ich fand es nicht so gut, was ich da gerade geredet habe. Es war alles zu träge, bla 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 bla. Jetzt müssen wir mal hier in Fahrt kommen. Komm. Also, ich will nur kurz reden über die Pamperung. Ja, wir fühlen uns hier so gepampert im Freien Westen. Okay, also, dann haben wir halt die Pampers an. Ja, es ist ein bisschen erniedrigend, da so abhängig zu sein von den USA. Aber falls wir uns doch mal ins Höschen machen, dann sind ja da die Pampers, die uns pampern. Es ist diese Pamperung, die ich also einfach darunter verstehe, dass man sieht, die Welt versinkt in Chaos und Krisen. Und gut, unsere Politiker zetteln das auch noch mit an. Ganz schön, wie im Fall der Ukraine zum Beispiel. Aber komm, wir hier sind doch noch ganz sicher. Hier wird es keinen Krieg geben. Wir sind geschützt im größten Militärbündnis der Welt. Angebliches Defensivbündnis, aber okay. Hier in einer der größten Volkswirtschaften der Welt. Es wird auch immer so sein, dass man sich mit Kapital retten kann, gegen alles absichern kann. Also so schlimm haben wir es immerhin nicht. Aber wir müssen natürlich weiter aufpassen, dass wir nicht abrutschen. Aber das ist halt diese perverse Haltung der Pamperung, die einem so zuteil wird. Als westlicher Mensch, wenn man sich nur fügt und sagt, du musst jetzt zur Lohnarbeit gehen, ja, da ist es halt ein bisschen erniedrigend, wie man da der Firma und ihren Profitinteressen immer wieder ausgeliefert ist. Ein bisschen erniedrigend, da also Gewinn produzieren zu müssen und sich zu fragen, wie kann es sein, dass ich jetzt so unkonzentriert bin heute, habe so schlecht geschlafen und daher leiste ich nicht so viel für dieses Projekt, das doch so viel Leistung verdient und ich will mich doch nur in den Dienst stellen. Das ist der neurotische Arbeiter in mir, der hier spricht. Aber ist ja ganz normal mit dieser toxischen Lohnarbeit also. Und ja, da sagen wir, okay, das ist erniedrigend, das ist ein bisschen nervig. Aber wenn ich das mache, dann bin ich ja gepampert, dann bin ich Teil dieses Lohnsystems. Und okay, sollte man da mal rausfallen, wird man übel behandelt. Mit Hartz IV werden einem links und rechts die Leistungen gekürzt. Aber für solche Reformisten wie Stefan ist das einfach ein noch zu behebendes Übel. Sicher, in der Zukunft werden wir dahin schreiten, dass wir das dann lösen. Wobei eigentlich klar ist, dass es in die andere Richtung geht, dass es eine verbreitete Meinung in der Bevölkerung ist, Hartz IV ganz abzuschaffen, dass diese Menschen einfach lebensunwert sind, die nicht arbeiten. Nun, das ist also die Traumwelt der Reformisten. Die glauben, obwohl alles schlimmer wird, hier haben wir doch unsere Insel, wir sind frei. Jederzeit hätten wir die Macht, die Regierung zu stürzen, demokratisch eine andere Regierung zu erzwingen. Und es wäre hier definitiv die richtige Seite der Geschichte. Definitiv mit dieser Freiheit, die es in China angeblich nicht gibt. Die bösen Chinesen, die Taiwan überfallen wollen. Und ja, es kotzt mich einfach an. Dieser Hass auf China und Russland, während man hier sitzt, im imperialistischsten Westen, den es jemals gab, verachtenswertesten Westen, der mit all seinen Politikern vor allem verachtenswert ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch drauf hatte vor, das war ein schöner Punkt in der Aufnahme, wo ich sagte, dieser Westen, der westliche Welt, die einfach so was von verachtenswert, hassenswert und der Abschaum der Menschheit ist, der ganz am Abgrund der Menschheit steht. Auch wenn sie all die schönen materiellen Produkte hat, diese westliche Welt ist doch moralisch bankrott und einfach nicht mehr in der Lage, auch ja, selbst noch ideologisch nachzulegen und auch nur weiter daran zu glauben, dass diese Demokratie uns in die Zukunft führen kann. Das ist langsam das Problem, dass wir hier verzweifeln und deshalb also auf diese Corona-Diktatur aufspringen, wie ich da erklärte. Folge 65, blicken wir nach China, nehmen da aber nicht wahr, dass da eine sozialistische Revolution stattgefunden hat, denn das ist ja verboten, sondern sagen, ja, die sind da autoritär, also müssen wir auch so sein, um erfolgreich zu sein. Also halt hier autoritärer Liberalismus statt dem richtigen chinesischen autoritären Sozialismus. Und dann bauen wir also diese Corona-Diktatur auf und denken, dadurch lenken wir es in die richtige Richtung. Wir zeigen immerhin, dass die Demokratie Entscheidungen treffen kann, die Grundrechte einschränken kann. Ja, das wurde hier gezeigt, dass man damit eine Pandemie besiegt, in den Griff kriegt. Für alle erträgliche Macht ist allerdings nicht passiert. Das ist dieses hypernervöse, würde ich sagen, in das wir jetzt noch weiter reinsteuern werden von westlicher Seite aus, wo wir auf ungute Zeiten zusteuern, ganz klar. Ja, es mich kotzt einfach an, in was für einem Land ich lebe, in was für einer Podcast-Blase ich lebe, ja, und so weiter. Nun aber zu dieser Pamperung, die ich gerade erklärte. Also noch ganz gut gepampert, ne? Aber klar, macht einen das so abhängig, so erniedrigt, dann ist man ja gar nicht mehr frei. Intellektuell ist es doch die größte Befreiung, so wie ich zu sagen, dass ich mich in den Dienst Chinas stelle, wie in Folge 67. In den Dienst einer größeren Sache, eines Staates sogar, der sich dem sozialistischen Aufbau verschrieben hat. Diese Demokraten aber hier in Deutschland, ja, müssen sich in den Dienst des US-Imperiums stellen. Weil sie sagen, oh ja, das sind eben doch unsere Werte. Ne? Da herrscht eine liberale Demokratie, was natürlich Schwachsinn ist. Natürlich ist es ein Oligarchensystem in den USA, was jeder leicht einsehen kann, dass diese Demokratie bankrott ist. Die Oligarchen regieren, man auch Oligarch sein muss, um überhaupt zugelassen zu werden zur Präsidentschaftswahl. Also ein System, das für jeden frei einsehbar bankrott ist und jetzt halt noch ein paar Jährchen so weitergeschleppt wird. Aber ja, mit Trump eben, der da ein legitimes Fanal dagegen setzt, gegen die etablierten Politik- und Mediendarsteller. Aber der ja auch nicht die Lösung bringen wird, sondern die Krise sich weiter zuspitzen lassen wird. Aber wir sagen eben doch, das ist definitiv die Wahrheit, dass das die fortschrittlichen Werte sind, die hiervon verkörpert werden von den USA. Und natürlich, ja, machen die auch mal was Falsches, wie dass sie im Irak einmarschieren oder hunderte weitere Interventionen seit schon dem Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat ein peruanischer Politiker eine Liste verbreitet, wo die USA überall einmarschiert sind. In allen möglichen Ländern auf der ganzen Welt, fast jedes Jahr gab es irgendwo eine Intervention seit den 1890er Jahren. Ja, sagen wir, gut, ist doch ganz normal. Ja, da schlägt man mal über die Stränge, so als CIA, ne? Da stürzt man mal eine demokratische Regierung, da wirft man ein Land dann zurück um Jahrzehnte in der Entwicklung dieser zivilen Gesellschaft, dass sich ein Staat hier entwickelt, der von den alten gesellschaftlichen Strukturen einen Weg weisen kann in die Moderne. Aber okay, dann wird so eine Regierung gestürzt, faschistische Milizen werden unterstützt und dann ist halt eine Militärdiktatur mal so wie in Südamerika. Dieser Plan Condor, was auch so eine CIA-Operation war, ja, wo sie eben auch verschiedenste rechte Gruppierungen und Militärs unterstützt hatten, die dann die Macht übernahmen in verschiedensten Ländern Südamerikas, wie ja Brasilien, Argentinien, Chile etc. Also sagen wir, ja, okay, die CIA, die USA sind auch irgendwie böse, ne? Aber komm, es ist trotzdem die richtige Seite, ja? Diese Verleugnung muss also immer weitergehen. Es ist so interessant, weil man kann sich ja darüber aufregen, wenn man sich über diese Zusammenhänge informiert, jetzt des Ukraine-Kriegs und so weiter. Aber eigentlich bringt es gar nichts, hier noch auf den historischen Fakten zu pochen, denn es ist ja alles bekannt, was ändert das jetzt in der Ukraine? Der Westen wird es immer so weiter versuchen mit dieser Taktik, die wir da schon seit Jahrhunderten, seit mehr als einem Jahrhundert also sehen von den USA. Einfach so mit einer kurzsichtigen Vision da reingehen und sagen, eine Regierung, die uns nicht passt, die hier nicht macht, was wir befehlen, die stürzen wir jetzt einfach, Folgeschäden, okay, wird es geben, aber egal, die Bevölkerung muss jetzt halt leiden in der Ukraine. Gab es seit 8 Jahren keinen wirtschaftlichen Fortschritt, weiter abhängig von IWF-Programmen. Aber okay, das nehmen wir halt in Kauf, um die auf unsere Seite zu ziehen, um die gegen Russland und Putin in Stellung zu bringen. Und dann, als linksliberaler Deutscher, sagt man sich, ja, ist nicht ganz sauber, wie die Amis spielen, aber niemand kann doch abstreiten, dass das die Seite der Freiheit ist, ja. Und die Ukraine auf unsere Seite zu ziehen, ja, was sollte daran schlecht sein, dass die sehen, was für unsere demokratischen Werte, ja. Ich meine, dieses Blabla ist letztlich so kindisch. Einfach ein geistiges Elend drückt sich darin aus, dass man es immer wieder auf diese Formel von Matthias Bröckers reduzieren muss. Ja, wir sind die Guten. Mehr argumentative Unterfütterung gibt es nicht für die Position Deutschlands an der Seite der USA. Dass man sagt, ja, aber das ist ja das Gute hier, dieses Demokratische, und dass die Ukraine da fortschreitet in Richtung zu uns. Das ist das Chauvinistischste, was überhaupt denkbar ist, zu sagen, ja, diese Länder sollen einfach nur mal werden wie wir im Westen, und das muss also richtig sein, wenn wir versuchen, die an uns zu binden und den Fängen Russlands, dem autoritären, diktatorischen Russland, zu entreißen. Es ist sowas von chauvinistisch, meine ich, die Argumentation, zu glauben, ja, das genügt irgendwie als Begründung, dass wir ja der Westen sind und auf jeden Fall besser als Russland, und da ist auch gerechtfertigt, wenn wir andere Länder wie die Ukraine mit falschen Versprechungen einladen, so tun, als würden wir sie in die NATO holen oder als hätten sie davon überhaupt was zu erwarten. Ihnen den russischen Wunsch also ablehnen, einer Demilitarisierung oder einer blockfreien Ukraine muss auf jeden Fall abgelehnt werden aus deutscher Sicht. Denn es entspricht ja nicht den Wünschen der USA, die da einfach, wie überall sonst auch, einfach so eine Regierung weghaben wollen, die ihnen nicht passt und sich nicht darum scheren, wozu denn was. Ist doch egal, was in diesen fernen Weltecken vorgeht, dass dann halt mal ein paar Jahre Krieg ist in Syrien oder Libyen oder ein paar Jahre Militärdiktatur in Chile, in Argentinien. Scheißegal, das juckt doch den amerikanischen Wählern nicht. Es geht nur darum, hier kurzfristig Gewinn zu machen, irgendwelche Konzerninteressen, irgendwelche Interessen. Ja. Okay. Ich frage mich nur, inwieweit geht also diese Gefolgsamkeit gegen die USA auch mit einem gewissen Autonomieverlust einher? Einer gewissen unwürdigen, duckmäuserischen Haltung, die uns etwas entmaskulinisiert, wenn ich das sagen darf. Ja, auch wenn ich mich weiter feministisch betätigen will, ja, möchte ich ja trotzdem diese Stereotype hier weiter ansprechen. Dieses männliche, maskuline Stereotyp, das uns sagt, du bist so autonom, so gefestigt in dir ruhend. Ja, und dieses Bild können wir als Deutschland, als Europa eigentlich nicht mehr abgeben anhand dieser Servilität gegenüber unserem großen Bruder aus den USA. Nun, ja, in der Tat. Und ich glaube, das ist das Problem mit der Pamperung. Das eigentliche Problem, dass hier das analerotische und das phallische Element zusammenfallen. Dass wir einerseits gepampert sind, da geht es um die Ausscheidungsorgane. Ja, das ist uns peinlich, die materielle Basis unseres Lebens. Was würde mit uns passieren, würden wir auf der Straße stehen und so weiter? Das darf nicht passieren. Ja, da müssten wir auf die Straße kacken. Und diese Angst also ist so das Urdeutsche. Jetzt müssen wir uns an die eisernen Gewissheiten halten. Die Gewissheit, dass der Kapitalismus das Richtige ist. Gibt noch ein paar Verbesserungen. Dass die USA die Guten sind. Klar, haben sich ein paar Fehltritte geleistet. Und ja, diese Gewissheit, dass unsere Pampers, dann wird schon nichts schief gehen. Aber gleichzeitig, ja, diese symbolische Kastration, könnte man schon sagen, ja, dass wir auch wissen, irgendwie ist es erniedrigend. Warum stehen wir als Europa denn nicht für uns selbst und schauen nach unseren Interessen? Warum müssen wir jetzt gegen Russland sein? Weil das halt in die große Geostrategie der USA passt. Aber jetzt für Katar, wo unsere Minister jetzt ja hinfahren zum Öl beschaffen. Nun ja, also ja, das ist dieses ungute Element, was uns dann leider in diese maskuline Aggressivität führt. Denn natürlich ist es erniedrigend für einen Mann, sage ich auch ganz klar. Natürlich auch für eine Frau. Aber für die Männer ist eben dieses zusätzliche Element der Autonomie ganz wichtig, dass das so ein Stereotyp ist, was von Männern verlangt wird. Und wenn wir uns da schon so abhängig fühlen müssen von den USA, dann werden wir wirklich aggressiv und sagen, jetzt aber erst recht gegen die, die schuld sind. Also die im Osten. Aber mit diesen simplizistischen Worten möchte ich mich entschuldigen, falls es euch irgendwie wehgetan hat, was ich sagte. Ich wollte hier nur ja, meine Bösartigkeit zum Ausdruck bringen. Ja, wie ich am Anfang schon meinte. Gut, dann muss ich mich kurz in die Pause verabschieden, um hier ganz klar mein Material zu beschaffen, die Stichpunkte aufzulisten und sage euch, dass ich dann auch mit mehr Energie weitermachen werde, dass ich jetzt meiner trägen, trüben Seele hier Luft verschafft habe, mir Luft lassen, Luft machen musste, meinen Ärger rauslassen musste. Aber der Ärger ist schon wie verflogen und schön und jung zwitschert in mir die Freude am neu aufgehenden Podcast-Horizont, der diesen Tag auch wieder so einzigartig macht. Ja, bis gleich. Ja, liebe Leute, hier bin ich wieder und bin gerade noch mal in mich gegangen, habe meine seelischen Wunden versorgt. Ja, es war so, dass ich heute ein bisschen bedrückter Stimmung war und ihr auch so das alles interpretieren müsst, ne? Nehmt euch das ganz zu Herzen, nehmt das ganz ernst, alles, was ich hier sage, auf jeden Fall, ja. Das ist mein Ziel, nicht ironisch zu reden, denn das war ja zu viel, habe ich gemerkt in den Folgen 67, 68, gerade da bei der Liebe wäre es eben so nötig gewesen, mal ganz ernst zu sein. Und deshalb, ja, muss ich mich da auch tadeln, jedes Mal diese Ironie, was ich da über den langen Hebel des Kapitals vorlasse, diese Glosse, diese Satire, die gegen Stefan gerichtet war. Ja, die war eben leider auch leicht ironisch, beziehungsweise drückte eben ganz ernsthaft das aus, was ich unter Stefans Standpunkt verstand. Nun aber, wie dem auch sei, liebe Leute, lasst euch dann doch nicht durcheinander bringen von meinen polemischen Anwandlungen. Ja, die sind begründet in meinem körperlichen Aufruhr. Die Säfte kochen. Der Körper verlangt nach der Befriedigung seiner Lust. Ja, ich fühle mich ein bisschen K.O., ein bisschen am Ende, muss ich ganz ehrlich schon sagen. Das tut mir auch leid, liebe Leute. Aber dann nehmen wir am besten hier Heiner Flassbeck zur Hand mit seinem Buch über den Klimawandel, da ich ja strukturiert zu Werke gehen wollte. Aber es heute einfach nicht bin, einfach sagen muss, dass ich ja auch am Ende meiner Kräfte bin. Lesen wir also bitte mal hier hinein in Heiner Flassbecks Buch. Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft. Gut, lese ich hier rein auf Seite 30. Paris, Madrid und die Freitage. Ja. Hier redet Flassbeck also davon, man darf die Menschen nicht überfordern. Geistige und soziale Mobilität. Wir brauchen da einen Strukturwandel, also im Hinblick auf die Klimawende, denn Umbau unserer Industrie, aber nicht zu schnell. Die Leute, klar, muss man denen auch sagen, haltet doch nicht fest an eurem Job hier. Warum willst du unbedingt LKW-Fahrer sein, wenn wir das jetzt automatisieren können? Warum? Du kannst doch einen anderen Job finden, klar, einerseits. Andererseits ist es auch nicht erzwingend. Es wäre natürlich gut, man könnte den Leuten da auch einen Job anbieten, wo sie wohnen und nicht wie jetzt, dass die Leute aus Ostdeutschland flüchten müssen und dort gar keinen Arbeitsplatz mehr finden. Zweitens, sagt er dann, ist es wichtig, für Vollbeschäftigung zu sorgen, ausreichende Zahl an Arbeitsplätzen. Nur bei andauernder und erfolgreicher Vollbeschäftigungspolitik wird man der Bevölkerung klar machen können, dass der vom Staat auferlegte Strukturwandel nicht nur aus ökologischen Gründen notwendig, sondern auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung und die damit einhergehenden Anforderungen an den Einzelnen erträglich ist. Diese Aufgabe wird allerdings dramatisch erschwert, wenn man gleichzeitig aus ökologischen Gründen versucht, die Mobilität der Masse der Menschen deutlich zu begrenzen. Vollbeschäftigungspolitik ist jedoch, um es gelinde auszudrücken, nicht die Spezialität der Wirtschaftspolitik in dieser Welt. Weder in den Industrieländern noch in den meisten Entwicklungsländern ist es in den vergangenen 50 Jahren gelungen, Klammer China ist die große Ausnahme, sich diesem Ziel auch nur anzunähern. Europa ist hier mit Abstand der größte Versager. Wenn es nicht gelingt, völlig neue Konzepte der Wirtschaftspolitik umzusetzen, die auf einer realistischen Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung beruhen, wird der Strukturwandel, der notwendig ist, um die Klimaziele beispielsweise über 100 Jahre zu erreichen, in einer kritischen Zahl von Volkswirtschaften niemals eine politische Mehrheit bekommen. Genau, er sagt ja also erstmal völlig neues Wirtschaftskonzept, ansonsten sowieso keine Chance auf jemand. Und ja, das ist es halt, was mir so klar ist, wo ich sage, mit dieser Politik, die ich so sehr verachte, hasse und einfach nur stürzen will, da ist nichts zu holen, wenn wir da keine Revolution hinbekommen, dann ist es wirklich besser, gar nichts zu machen. Sagen wir einfach, nee, lassen wir das mit dem Klimawandel durchrauschen und es ist besser, da unser Leben nicht jetzt noch so zu verschlechtern, indem wir irgendwas versuchen, uns einzuschränken, uns anzupassen, was am Ende aber 0,0 bringt. Und einfach nur uns alle viel zu aufgeregt und ja, zu traurig gemacht hat über unsere Mitschuld. Ja, dann sind wir lieber so schuldig und sagen, diese Demokraten, diese Reformisten, die daran glauben, die sind die wirklichen Versager. Nun, aber Flassbeck sagt, also Europa hat versagt, kriegt es nicht hin, eine Wirtschaftspolitik zu machen, die mal eine Vollbeschäftigung oder auch nur eine Annäherung daran ermöglichen würde. Okay. Weiter im Text. Das war Seite 29. Jetzt kommen wir auf Seite 30. Das Paradox ist, dass man, um erfolgreich zu sein, große makroökonomische Dynamik, nicht plattes Wachstum im herkömmlichen Sinne, verbinden muss mit der Aufforderung an die Masse der Menschen, die Chancen zu nutzen, die sich wegen der wirtschaftlichen Dynamik bieten und nicht mit Gewalt festzuhalten an überkommenen Arbeitsplätzen und Konsummustern. Bleibt man in Sachen Vollbeschäftigung weit hinter den Möglichkeiten zurück, wird es auch mit dem Strukturwandel nichts werden. Zu sagen, wie das Ulrike Herrmann gerade wieder getan hat, eine wirtschaftliche Rezession sei eine Chance, weil sie die Möglichkeit bietet, die Wirtschaft endlich real schrumpfen zu lassen, ist unverantwortlich. Das ist ja nichts anderes als die Aussage, nur wenn die Menschheit für viele Jahrzehnte bewusst auf die Erhöhung der Arbeitslosigkeit setze, könne sie überleben. Wer so etwas vertritt, wird erleben, dass in vielen Ländern Ableger von Donald Trump an die Macht kommen, die als Anwälte genau der Gruppen auftreten, die von den Ökologen sozial über Bord geworfen werden. Es ist kein Zufall, dass man sich in dem Land, das wirtschaftspolitisch am weitesten hinter dem Mond agiert, auch bei der Klimapolitik nur an viele Einzelmaßnahmen heranwagt, die niemandem wehtun sollen. Kleinteilige Politik ist in Deutschland Programm. Sie ist nicht, wie die Süddeutsche Zeitung meint, Feigheit vor dem Volk, sondern Ausdruck des festen Glaubens der Politiker und des ökonomischen Mainstreams, die gesamte Wirtschaft werde über viele kleine und kleinste Maßnahmen gesteuert. Die große Mehrheit der Politiker kann die makroökonomische Entwicklung nicht unterscheiden von dem darin eingelagerten Strukturwandel, sondern glaubt fest daran, die Wirtschaft entwickle sich gut oder schlecht, weil die Masse aller kleinen Maßnahmen, die von der Politik in Angriff genommen werden, gut oder eben schlecht sei. Nur so kann man erklären, dass Frau Kramp-Karrenbauer glaubt, man müsse angesichts der Konjunkturschwäche der deutschen Wirtschaft den Bürokratieabbau vorantreiben. Auch die Grünen, die so gern von grünem Wachstum träumen, haben kein makroökonomisches Konzept, mit dem sie die Auswirkungen des Strukturwandels abfedern können. Wenn Europa unter der geistigen Führung Deutschlands weiterhin Dilettantismus in der Wirtschaftspolitik mit einer unüberschaubaren Vielzahl von Klein- und Kleinstmaßnahmen zum Klimawandel verbindet, ist der Zeitpunkt nicht fern, an dem in wichtigen Ländern Parteien an die Macht kommen, die den Klimadruck vollständig leugnen oder ihn bewusst in eine hintere Reihe drängen. Ja, sehr interessant, also diese Sicht der herrschenden Ökonomie und der Elitenpolitiker ist es also zu sagen, die Wirtschaft wird über ganz kleine und kleinste Maßnahmen gesteuert. Das führte da an, dass AKK dann sagt, ja, jetzt läuft die Konjunktur schlecht, also die Konjunktur ist die zyklische Erhitzung oder Abkühlung dieses Wirtschaftsmotors. Ja, wie stark stottert oder brummt der Motor denn gerade? Wie ist denn gerade die Phase? Aufschwung oder Abschwung? Und da sagt AKK, dann ist die Lösung Bürokratie abbauen. Es ist also dieser Satz hier, die große Mehrheit der Politiker kann die makroökonomische Entwicklung nicht unterscheiden von dem darin eingelagerten Strukturwandel. Die makroökonomische Entwicklung ist also die große volkswirtschaftliche Entwicklung. Und das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was heißt es mit dem Strukturwandel? Ja, die Wirtschaft ist so eine Maschine und da müssen wir einfach kleine und kleinste Maßnahmen machen. Die Politik muss da ein paar Knöpfchen drehen und wenn das gut war, was sie macht, dann kommt am Ende was Gutes raus. Aber vielleicht ist es einfach diese makroökonomische Entwicklung, auf die man so gar nicht so viel Einfluss hat durch solche kleinen Maßnahmen. Und darin könnte sich jetzt also ein Strukturwandel vollziehen, der eben dahin zielt, ja, jetzt brauchen wir mehr Unternehmen, die hier den Solarstrom herstellen und uns damit beliefern oder eben weniger Autos jetzt und mehr Busse und Züge. Die Flugzeuge, Inlandsflüge können wir vielleicht verbieten. Dann ist das ein Strukturwandel, dass die Stewardess dann ja nicht mehr da arbeitet, sondern dann eben am Boden als Schaffnerin im Zug einen Arbeitsplatz findet. Da ist also, hat sich die Struktur der Wirtschaft verändert. Die Schiene ist jetzt wichtiger als der Luftraum, aber es ist ja noch sozial abgefedert, weil diese Frau dann nicht arbeitslos geworden ist, sondern da wieder ihren Arbeitsplatz findet. Aber nichtsdestotrotz bleibt diese Stelle etwas obskur. Finde es aber trotzdem schön, das ist mir auf jeden Fall klar, dass das so die Haltung unserer Politiker ist, zu sagen, ja, drehen wir da ein paar Schräubchen. Es kann nur so sein, dass man da ganz kleinteilig die Weichen stellen muss und das entscheidet dann über unseren Erfolg. Und größere Dinge wie Handelsbilanzüberschüsse, der bei Deutschland eben so riesig ist, prozentual viel größer noch als bei China, das ihn eben stetig abgebaut hat, weil es sieht, dass das nicht in eine sinnvolle Richtung führt, ständig mehr zu exportieren, als man importiert. Das, sagen die Politiker, ist eben naturgegeben, entwickelt sich ja aus dieser Konjunktur, dieser Wirtschaft einfach so heraus, was gerade nachgefragt ist von Deutschland auf dem Weltmarkt. Da können wir jetzt nicht eingreifen und sagen, wir verteuern die deutschen Waren, der Lohn müsste steigen hier in Deutschland, damit dann einige dieser Exportunternehmen Marktanteile verlieren. Ja, das ist bitter, aber durch die Lohnsteigerung können dann ja diese Leute, die dann arbeitslos werden, in anderen Branchen wieder Arbeit finden, weil alle Arbeiter jetzt auch mehr in der Tasche haben. Durch den höheren Lohn können sie mehr konsumieren, also die inländische Konsumwirtschaft ankurbeln. So könnte das also gehen, aber das wären die großen Maßnahmen, Lohn und so weiter, da darf nicht dran gefasst werden. Und die Gewerkschaften sind eben auch auf diesem neoliberalen Kurs und sagen ganz klar, dass sie den Gürtel gern enger schnallen, wenn es doch nur ihre vaterländische Pflicht ist, wenn uns das hilft, diese Ausländer da niederzuhalten, uns durchzusetzen und der ganzen Welt halt zu zeigen, was es mit der deutschen Größe auf sich hat. Ich glaube schon, da sind alle so eingegliedert, die Gewerkschaften, die Unternehmen, die Politik, die Podcaster. Nun aber weiter im Text. Geht es nicht auch ganz anders? Kann man nicht einfach für Bescheidenheit werben, für Zufriedenheit mit dem Erreichten und alles wird gut? Degrowth, ein Zurück zu den Ursprüngen, wird gepredigt und von vielen Gutmeinenden absolut ernst genommen. Man müsse insbesondere in den Industrieländern zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat. Man müsse umverteilen von reich zu arm und insgesamt bescheiden werden, weil die eine Erde einfach nicht mehr hergebe. Das klingt für Menschen mit gehobenem Einkommen sympathisch und vernünftig. Es hat aber noch niemand gezeigt, dass sich daraus ein politisches Programm zimmern lässt, mit dem man Mehrheiten erzielen kann. Doch nur darum geht es. Dass sich kleine Gruppen von Menschen zusammenschließen und nach ihren Maßstäben vernünftig leben, ist vollkommen in Ordnung. Doch daraus wird genauso wenig mit irgendeiner Automatik etwas Großes, was den Ansprüchen des globalen Klimawandels genügt, wie aus dem Vorbild eines Landes eine globale Bewegung wird. Um Mehrheiten zu erzielen, mit denen man den von Menschen gemachten Klimawandel aktiv bekämpfen kann, muss man offensichtlich attraktivere Angebote machen. Man muss insbesondere den Bürgern in den Entwicklungs- und Schwellenländern zunächst zeigen, dass man ihre normalen wirtschaftlichen Probleme, die mit Armut, Arbeitslosigkeit und Zukunftsangst zu tun haben und heute unlösbar erscheinen, lösen kann. Danach muss man versuchen, sie davon zu überzeugen, dass die neu gewonnene Zuversicht auch dafür genutzt werden muss, den Planeten in vieler Hinsicht bewohnbar und auch lebenswert zu halten. Solange jedoch die Industrieländer den Entwicklungsländern dummen und dumpfen Liberalismus predigen, braucht man über den Rest gar nicht nachzudenken. Das ist der Punkt, wo ich vielleicht später meinen Text über Argentinien, über die Erfahrung da bei der Reise anfügen kann. Dass wir hier also sehen, da sind ganze Provinzen, ganze Regionen extrem abgehängt und selbst in den reicheren Provinzen wie in Buenos Aires gibt es sehr viele Obdachlose, sehr viele ambulante Verkäufer immer wieder in den Zügen, die da zusteigen und dort ihre Kekse oder Taschentücher verkaufen, Musik machen, einfach in den Zügen oder in der U-Bahn. Es gibt viele Leute ohne wirklichen Job, die sich einfach so durchschlagen von Tag zu Tag und das Ganze nimmt noch immer weiter zu über die letzten Jahrzehnte. Und wir predigen aber nur diesen dumpfen Liberalismus. Damit wird es also leider nicht gehen, dass diese Länder sich besser entwickeln. Es geht um wirtschaftliche Dynamik, hieß es. Ja, das BIP ist schon weiterhin ein valider Maßstab, den wir nicht einfach komplett ersetzen können. Und es geht eben um wirtschaftliche Dynamik, dass Leute in Lohn und Brot kommen, dass Leute mehr Geld zur Verfügung haben, dass sie ausgeben können, eigene Entscheidungen treffen können über ihre Lebensplanung, ihre Familie und was sie dazu für materielle Produkte brauchen. Und wenn wir das aber nicht schaffen, den Schwellenländern das zu ermöglichen, dass sie hier aufholen, dann brauchen wir auch über den Klimawandel gar nicht nachdenken. Denn da ist eben dieses Degrowth, dieses Menschenfeindliche, wie ich meinte, was manche Klimaradikalen dann eben so sagen, dass, ja, dass die Entwicklungsländer jetzt eben leider nicht aufholen dürfen, dass wir sie daran hindern müssen, auch auf unseren Standard zu kommen, denn dann hätten sie ja auch alle so einen großen CO2-Fußabdruck. Das ist eben menschenfeindlich zu sagen, ja okay, wir hier leben halt so auf großem Fuß, auf großem CO2-Fuß, aber die sollen mal nicht aufholen, ja, das geht jetzt halt leider nicht mehr, da ja, sind jetzt schon wir und blockieren dieses Budget, dieses maximale CO2-Budget, nein, sondern es muss eine Möglichkeit geben, für diese Länder aufzuholen. Und dann, wenn wir das denen zeigen, dass es ja möglich ist, dann werden sie auch bereit sein, darüber nachzudenken, wie gestalten wir das jetzt nachhaltig und also auch in die Klimapolitik investieren. Auch das Klimathema ist in Argentinien präsent. Umweltthemen, ja, sind schon thematisch präsent gewesen, damals auch schon zu meiner Zeit 2010. In der Schule wurde es thematisiert. Ich hatte ein Referat über Glyphosat, dieses Roundup von Monsanto, das da so vielfältige Schäden verursacht, und es hat mich schon ganz schön mitgenommen, auch ganz schön erschüttert, ja, wie, was da so einfach eingesetzt wird und wie sich diese Unternehmen einfach aus der Schlinge ziehen, immer wieder mit juristischen Finden und da geschädigte Bewohner, ja, durch dieses Gift Geschädigte eben nicht entschädigen müssen. Und ja, das ist schon frappierend, diese Macht der Unternehmen, einfach alles zu versilbern, selbst wenn es den Menschen noch Schaden zufügt. Nun aber, genau, dieses Thema ist dort schon präsent, fand ich auch in einem Museum, in dem ich dann war, in Buenos Aires. Ja, das Nestor Kirchner Museum, ein sehr imposantes Gebäude da im Stadtzentrum. Da geht es viel um Transgender-Themen und dann aber auch Umweltthemen. Und Tango gab es auch noch. Aber da wurde also diese Frage gestellt, wo kommt unser Essen her, wie ist das mit der Nahrung? Und ich fand es nur so schön, was ich da gesehen habe, ein Plakat von früher aus den 50er oder 60er Jahren oder irgendwann zur Zeit einer progressiven Regierung, vielleicht unter Perón, aber ich weiß nicht. Jedenfalls gab es da so ein Plakat, wo drauf stand, wurden Sie ausgebeutet, dann kaufen Sie das Land, das Sie bearbeiten, damit Ihre Kinder nicht mehr ausgebeutet werden. Die Regierung wird Ihnen das Geld geben, das Sie dazu brauchen. Da sagt die Regierung also, ja, du kannst dir hier einen Kredit holen bei uns, damit du deinem Lehnsherrn das Stück Land abkaufst, wo du arbeitest, und damit es deinem Kind nicht mehr so dreckig geht, dass hier von anderen nur arbeitet und schuftet, und am Ende bleibt der Gewinn sowieso bei diesem Lehnsherrn. So auch erzählte mir meine Freundin in Peru, dass da die Agrarreform in den 60ern gab von einem weithin beachteten Premierminister, Ministerpräsident oder ja, Präsident, der aber jedenfalls dort 7 Jahre regierte und das dann als erster Mal den Angriff nahm. Und da, ja, war es ein großer Fortschritt auf jeden Fall, nur eben auch, ja, problematisch. Dann gab es natürlich auch Fälle, wo die Felder dann eher brach lagen oder die neuen Eigentümer eben nicht mehr so in der Lage waren, sie zu bewirtschaften. Klar hatten sie nicht den gleichen Kapitalstock, die gleiche Technik, Landwirtschaftstechnik zur Verfügung wie vorher, und deshalb ist die Produktivität dann gesunken. Und ja, das sind eben dieser Strukturwandel, den man da abfedern muss. Obwohl jetzt der Arbeitsplatz der gleiche ist, hat sich am Verhältnis was geändert. Er ist jetzt nicht mehr, ist kein Feudalsystem mehr, wo der Arbeitnehmer so abhängig ist, dass dein Land bearbeitet, das eigentlich einem anderen gehört, aber trotzdem müssen wir also schauen, wie wir diesen Wandel begleiten. Weiter. Der Roboter, die Arbeitsplätze und die Grundbedürfnisse. Wenn man wissen will, ob die Menschheit es jemals schaffen kann, ein intellektuell im Grunde wenig anspruchsvolles ökonomisches Problem wie die Bewältigung des Klimawandels zu lösen, muss man sich nur die neu entbrannte Debatte um die Roboter anschauen. Man glaubt, dass viele Menschen keine Beschäftigung mehr finden, weil die Roboter sie arbeitslos machen. Sie verlieren dann ihre wichtigste Einkommensquelle und könnten die Produkte und Dienstleistungen nicht mehr konsumieren, die von der digitalen Wirtschaft hervorgebracht werden. Von welchem Geld, fragt man sich Land auf Land ab, sollten sie diese Produkte bezahlen? Ja, von welchem Geld? Gemeint ist eigentlich Einkommen. Das also in Klammern finde ich sehr wichtig hier, was er schreibt. Eigentlich sagt man ja, eigentlich geht es hier um Einkommen, nicht einfach um Geld, das auch als Vermögen da schon auf dem Berg der Ersparnis liegen kann, sondern das Einkommen, das dir so garantiert ist monatlich. Von welchem Einkommen? Genau so hat man auch schon vor mehr als 200 Jahren gefragt. Wie groß ist der geistige Fortschritt? Exakt gleich null. Regelmäßig dämmert es den Autoren solcher Artikel an der Stelle, dass man es eigentlich nicht ganz so schlimm darstellen kann, weil ja sonst die halbe Menschheit ständig arbeitslos wäre. Genau, also das mit dem Roboter, sagt er, ist ja gar nicht so neu. Es ist doch immer so, durch die Erfindung der Dampfmaschine tritt ja auch eine Robotisierung schon in Kraft. Der Webstuhl robotisiert die Arbeit dieser Weber und die werden dann arbeitslos. Aber das ist doch dann genau das gleiche Prinzip vor 200, 300 Jahren wie heute. Also wenn es so schlimm wäre mit den Robotern, die uns jetzt alle die Arbeit wegnehmen, dann wäre doch ständig irgendwie die Hälfte oder die ganze Menschheit arbeitslos. Das ist halt dieses Grundproblem dieser intellektuellen Debatte, sagt er hier, die auf so einem niedrigen Niveau ist, dass man sagen kann, auch wenn der Klimawandel eigentlich kein so kompliziertes Problem ist, ja, wir müssten halt sagen, weniger CO2 ausstoßen, das ist ein großer Punkt, genau, kenne ich mich jetzt natürlich nicht aus, aber es ist klar, dass es verschiedenste Faktoren gibt, aber das ist auf jeden Fall mal ein großer Brockenwert zu sagen, jetzt verbrauchen wir mal weniger Öl, stoßen weniger von diesen Treibhausgasen aus, weniger Öl- und Gaskraftwerke, mehr Stromerzeugung auf andere Art. Nun, ein recht simples Phänomen, das sich aber mit den herkömmlichen, heute bestehenden geistigen Waffen nicht lösen lassen wird. Und er führt hier also nur die Roboterdebatte an, um zu zeigen, ja, auf welch bedrückend niedrigem Niveau wir uns hier eigentlich bewegen, vor allem in Deutschland. In Deutschland eben dieses Land, das komplett hinter dem Mond agiert. Nicht nur in wirtschaftspolitischer Hinsicht, sage ich. Natürlich auch in außenpolitischer, auch in ethischer, gesundheitspolitischer, wie auch immer. Ständig die halbe Menschheit arbeitslos. Okay. Wenn man also wüsste, warum es bisher gut gegangen ist, könnte man auch klar sagen, ob es diesmal anders ist. Aber das kann oder will man ja nicht wissen. Und deswegen muss man düstere Drohungen aussprechen, die immer darauf hinauslaufen zu sagen, du Arbeiter, du musst dich jetzt mal ganz schön klein machen und die Klappe halten, weil du sonst wie nix wegrationalisiert wirst. Jetzt wird es so sein, dass sie nicht nur deine Hände und deinen starken Arm nicht mehr brauchen, sondern jetzt brauchen sie auch dein bisschen Verstand nicht mehr. Das ist also dieser Tenor immer wieder dieser Roboterdebatten, was dem Arbeiter hier gesagt wird. Ja, wovor auch ich zittere, wie ich da ausdrückte, dass die Quantencomputer uns dann ersetzen könnten. Wie auch immer. Weiter. Dass man den Dreiklang von Produktivitätssteigerungen durch die Technik, Klammer, durch die Technik induziert, Klammer zu, von Reallohnzuwächsen, Klammer, entweder durch die Produktivität infolge von Preissenkungen induziert oder ausgehandelt, Klammer zu, und der Veränderung der Beschäftigung von Arbeit, Klammer, als Funktion der Nachfrage der Arbeiter, Klammer zu, nicht in eine logische Reihenfolge kriegt. Also nochmal diesen Satz ohne Klammern, dass man den Dreiklang von Produktivitätssteigerung, von Reallohnzuwächsen und der Veränderung der Beschäftigung von Arbeit nicht in eine logische Reihenfolge kriegt, zeugt von extremer intellektueller Armut der Ökonomen und der selbsternannten Philosophen, die mit ihren Doomsday-Szenarien viel Geld verdienen. Es ist eine unglaublich perfide Methode, die Arbeiter seit 200 Jahren in einer geistigen Dunkelkammer einzusperren. Mehr als erstaunlich ist, dass sich auch linke Theoretiker bemühen, der intellektuellen Armut der Rechten nicht nachzustehen. Hier konstruiert man, um der Bedrohung durch die Roboter zu begegnen, Grundbedürfnisse des Menschen, nach deren Befriedigung der Bürger vollkommen zufrieden ist, die Erwerbsarbeit aufgeben und im marxischen Sinne seinen Hobbys, Klammer, morgens zu jagen, mittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, Klammer zu, nachgehen kann. Man muss sich das etwa so vorstellen. Beim Erreichen der heutigen Entwicklungsstufe der Wirtschaft werden von einer demokratisch gewählten Kommission die Grundbedürfnisse des Menschen festgestellt. Auf der Basis der Empfehlungen dieser Kommission wird die Ausstattung mit Gütern und Dienstleistungen genau bestimmt. Jenseits von Essen und Trinken wird das Grundbedürfnis nach Mobilität durch einen VW Käfer mit der Ausstattung der 50er Jahre befriedigt, das Grundbedürfnis nach Urlaub durch einen einwöchigen Urlaub im Schwarzwald oder an der Nordsee und das Grundbedürfnis nach Kommunikation durch ein schönes schwarzes Festnetztelefon mit genau 1,50 Meter Schnurlänge. Weil die heutige Wirtschaft diese Grundbedürfnisse für die gesamte Bevölkerung mit einer Arbeitszeit von durchschnittlich 10 Wochenstunden erledigen kann, hat der Arbeiter nach den 10 Stunden Arbeit in der Woche frei und kann jagen, fischen und kritisieren. So geht das, wenn man Bedürfnisse und Nachfrage verwechselt. Bedürfnis ist in einer Marktwirtschaft nichts, Nachfrage ist alles. Ganz gleich, wie reich eine Gesellschaft geworden ist, man kann niemals ein Stück aus dem gegenwärtigen Stand der Produktion und Nachfrage herausschneiden und für ausreichend oder befriedigend erklären. Wer die Produktion auf das Niveau der 50er Jahre zurücksetzt, setzt auch das Einkommen der Masse der Menschen auf das gleiche Niveau zurück, mit der Folge, dass sich alle wieder arm und arbeitslos fühlen würden. Genau, und diesen letzten Satz fand ich so brachial. So beeindruckend, hat mich gerade nur an diesen Satz von Pfaller erinnert, den ich so schön vorgelesen hatte. Ich weiß nicht, warum man den Sex mit einem Dritten, dem geliebten Anderen, eher übel nimmt als ein philosophisches Gespräch, vermag ich nicht zu sagen. Diesen grandiosen Satz von Pfaller möchte ich hier in eine Reihe stellen mit diesem Satz von Flassbeck, der also sagt, wer die Produktion einfach auf irgendein fixes Niveau der 50er Jahre zurücksetzt, der setzt auch das Einkommen der Masse der Menschen auf das gleiche Niveau zurück. Mit der Folge, dass sich alle wieder arm und arbeitslos fühlen würden. Wir können da also nicht einfach was rausschneiden aus dem gegenwärtigen Stand der Produktion und Nachfrage, sondern wenn wir das machen, dann verlieren wir ja auch die, wenn wir nur noch das anbieten mit dem Schwarzwaldurlaub und dem Schnurtelefon, dann verlieren wir auch die Nachfrage auf der Nachfrageseite, diese Kaufkraft der Arbeiter, die dann nur noch 10 Wochenstunden arbeiten und auch weniger verdienen, sich ärmer fühlen. Also ja, man setzt auch eben das Einkommen zurück, das ist das Problem. Die Bedürfnisse sind nichts, die Nachfrage ist alles. Er sagt hier also, das Problem mit dieser seit 200 Jahren andauernden Roboterdebatte ist, dass man den Dreiklang der Produktivitätssteigerung, Reallohnzuwachs und Veränderung der Beschäftigung von Arbeit, diesen Dreiklang nicht in eine logische Reihe bekommt. Wir haben also eine Produktivität, die immer wieder steigt durch neue Erfindungen wie Handys, wie Halbleiter. Ja, können wir alles einfach schneller bauen, wird weniger Arbeitskraft gebraucht. Der Arbeiter kann da am Band entlastet werden von irgendwelchen Robotern. Und das ist also die erste Säule des Dreiklangs. Dann kommt der Reallohnzuwachs, also das der Lohn wächst und zwar nicht nur die Inflation ausgleicht, sondern real du dir damit auch mehr kaufen kannst nächstes Jahr. Und dieser Reallohnzuwachs kann also entweder entstehen dadurch, dass es Preissenkungen gibt oder eben der Preis eines Guts nicht oder weniger steigt als die Inflation ist. Wenn das bei Handys zum Beispiel oder MP3-Playern früher, die sind ja auch immer billiger geworden. Diese MP3-Player, also als es sie noch gab, dann ist das ja auch eine Preissenkung, wodurch sich der Arbeiter mehr davon leisten kann oder sich jetzt einen billigeren MP3-Player kaufen kann und dadurch ja noch mehr für andere Güter in der Tasche übrig hat. Also auch ein Reallohnzuwachs, das ist die eine Möglichkeit oder die andere ist halt direkt, er verhandelt es mit seinem Arbeitgeber aus und der sagt ihm, okay, ich überweise dir mehr Geld, ab sofort oder gemäß dieses neuen Vertrages. Und dadurch kann der Reallohn natürlich auch wachsen. Die dritte Säule ist dann also die Veränderung der Beschäftigung von Arbeit. Als Funktion der Nachfrage der Arbeiter. Das heißt als Funktion, dass die was in der Tasche haben, sich davon was kaufen können. Und um diese Produkte herzustellen, ja auch wieder Leute in den Fabriken sitzen müssen und da also als Arbeiter beschäftigt sind. Nun gut. Ich lese nur noch weiter, muss dann aber langsam den Schluss einläuten. Die Hoffnung, man könne auf die eine oder andere Weise die Arbeit vom Einkommen trennen, ist eine wirklich dumme Idee. Eine Idee, die man nur dann haben kann, wenn man rein mikroökonomisch denkt. Das Einkommen in der Gesamtwirtschaft ist ja nur entstanden, weil die Güter, deren Produktion hinter dem Einkommen steht, nachgefragt wurden. Die konnten nur nachgefragt werden, weil die Einkommen hoch genug waren, um die Güter und Dienstleistungen zu kaufen, die von den Arbeitern in einem unauflöslichen Zusammenhang mit Maschinen produziert wurden. Dass immer mehr und immer bessere Maschinen eingesetzt werden, die noch mehr stumpfsinnige Arbeit, wie zum Beispiel bald Lastwagen fahren, endgültig überflüssig machen, ist gut, weil es den Verkehr sicherer macht und die Möglichkeit schafft, durch das steigende Einkommen für alle, das mit der Innovation verbunden ist, die ehemaligen Lastwagenfahrer sinnvoller zu beschäftigen. Genau, die Leute haben mehr Geld in der Tasche durch diese Innovation. Also Güter werden billiger, dadurch, dass wir jetzt die Lastwagenfahrer nicht mehr bezahlen müssen und die LKWs automatisch fahren, dann ist das Produkt, das nachher im Supermarkt im Real steht, ja auch billiger, Transportkosten sinken. Dadurch hat der Konsument mehr in der Tasche, kann das für andere Güter ausgeben und um das herzustellen, dieses andere Gut, können dann ja die Lkw-Fahrer wieder beschäftigt werden. Die ehemaligen Lastwagenfahrer sinnvoller zu beschäftigen. Doch so weit sind wir ja gar nicht, weil die Arbeitsproduktivität derzeit fast nicht steigt. Wenn die Masse der Beschäftigten wirklich keine höheren Einkommen mehr will, kann man auch in ganz kleinen Schritten und bei Wahrung des Niveaus der Gesamtnachfrage die Arbeitszeit verkürzen. Das ist aber keine Lösung für das Roboterproblem, sondern nur eine Hilfslösung. Lösen kann man das Roboterproblem nur durch steigende Löhne oder dadurch, dass man auf Roboter und Automation verzichtet und die stumpfsinnigsten Arbeiten noch 1000 Jahre weiter verrichtet. Meine einzige Hoffnung, dereinst werden die Roboter das Roboterproblem intellektuell lösen. Der Mensch ist offenbar unfähig dazu. Genau, er sagt also, die einzige Lösung ist steigende Löhne, klar. Steigende Löhne, auch die Lastwagenfahrer, dass halt irgendwann der Punkt kommt, wo es sich nicht mehr rentiert und die Technik dann doch billiger ist, die das übernehmen kann mit dem Lastwagen. Und dann, ja, aber auf Gesamtbevölkerungsniveau steigen die Löhne ja auch. Die Leute können sich mehr kaufen, die Lastwagenfahrer werden woanders wieder einen Job finden. Oder halt sagt er, klar, man kann auch sagen, jetzt müssen wir die stumpfsinnige Arbeit noch 1000 Jahre weitermachen, weil ja, da gibt es nichts dran zu rütteln, die Leute dürfen nicht arbeitslos werden. Was aus diesen Überlegungen folgt, ist leicht zu verstehen. Wer sich weiterhin im Rahmen demokratischer Systeme bewegen will, muss ökonomisch und sozial überzeugende Lösungen anbieten für die Entknüpfung von fossilem Energieverbrauch und wirtschaftlicher Entwicklung. Der Zeitraum, in dem eine solche Entknüpfung möglich ist, hängt vom Geschick und Wissen der Politik über realistische ökonomische Zusammenhänge ab. Je näher man sich an einem Pfad der Vollbeschäftigung bewegt, umso größer wird die Bereitschaft der Bevölkerung sein, den ökologisch verordneten Strukturwandel zu akzeptieren. Aus rein naturwissenschaftlicher Sicht Panik zu verbreiten, hilft überhaupt nicht weiter. Der berühmte Kipppunkt des Klimas etwa, der jetzt mehr und mehr beschworen wird, könnte zu einem gewaltigen Bumerang werden. Wenn die Politik in Panik handelte und in einem überschaubaren Zeitraum nichts Gewaltiges passierte, wäre die Klimaforschung ein für allemal desavouiert. So muss jeder bei seinem Leisten bleiben. Die Klimaforschung muss sagen, was passieren könnte, wenn nichts oder wenig geschieht. Die Ökonomen müssen der Politik sagen, wie man eine Politik der Entknüpfung von fossiler Energie und wirtschaftlicher Entwicklung so im Zeitverlauf hinbekommen kann, dass die Mehrheit der Wähler sich nicht vollends den Parteien zuwendet, die den Konflikt zwischen billiger Energie und einer zukunftsgerechten Entwicklung einfach bestreiten. Und hier kann ich vielleicht nur noch kurz weiterlesen, weil das auch so schön ist. Also er sagt hier, ja, dann wird es immer diese Parteien geben, die einfach sagen, da ist doch gar kein Konflikt, da ist gar kein Problem mit dem Klima, das leugnen wir einfach. Wenn man nicht diesen Pfad findet, auf dem man das sozial verträglich gestalten kann, dass die Leute in Arbeit bleiben oder nah an der Vollbeschäftigung, dass es diese Angst vor der Arbeitslosigkeit nicht gibt. Aber weiter im Text. Wachstum, Wachstum über alles. Es ist sicherlich richtig festzustellen, dass unsere gegenwärtige Art des Wirtschaftens so viele natürliche Ressourcen verbraucht, dass sie das Überleben der Menschheit in Frage stellt. Dennoch ist es nicht ganz leicht, eine ganz andere Wirtschaftsordnung zu entwerfen, die einerseits funktionsfähig und andererseits weniger schädlich für die natürliche Welt ist. Dazu Grundbedingungen zu entwickeln, ist eine große Aufgabe. Zunächst einmal versäumen es die Wachstumskritiker, klar zu sagen, wie sie ohne Wachstum die durch einen Wachstumseinbruch entstandene Arbeitslosigkeit beseitigen wollen. Das aber ist das heutige europäische Problem. Die Analyse der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, BIP, die in Form von Konjunkturberichten regelmäßig vorgenommen wird, ist daher nicht der Tatsache geschuldet, dass die Verfasser Wachstumsfetischisten sind, sondern beruhen auf der Überlegung, dass ein nicht steigendes bzw. sinkendes BIP dazu führt, dass die ohnehin schon Benachteiligten und die Arbeitslosen ohne wirtschaftliches Wachstum keine realistische Chance haben, ein auch im ökologischen Sinne vernünftiges Leben zu führen. Das einfach als Verteilungsfrage zu titulieren und damit zu suggerieren, diese Frage sei ohne weiteres politisch lösbar, ist unverantwortlich. Denn dass in der heutigen politischen Welt Verteilungsfragen nicht einfach lösbar sind, weiß eigentlich jedes Kind. Ja. Ja, und dann möchte ich mich hier nur noch einer Sache widmen. Lassen wir das hinter uns. Das ist ja hochinteressant. Hochkomplex, auch was Flassbeck hier schreibt. Aber letztlich muss ich doch jetzt noch ein paar esoterische Worte anfügen, nämlich sind wir ja alle biologische Lebewesen. Das hat jetzt nichts mehr mit dem Klima zu tun, aber doch eben, weil das Klima ja auch dieses Biologische ist, das uns umgibt von allen Seiten. Ja, was ist dieses Klima eigentlich auch so ein soziales Konstrukt? Denn es geht ja darum, wie das Klima die Menschen beeinträchtigt. Ist ja nicht einfach so da draußen physikalisch, dass wir sagen können, ja, hier und hier ist dieses Klima. Nein. Sondern ein Klima ist immer ein Klima, das günstige oder weniger günstige Bedingungen hat für den Menschen zum Überleben. Und diese Pamperung also, auf die ich am Anfang kam, entfernt uns ja immer wieder von unserer natürlichen Autonomie, dass wir uns da so viel, ja, wir sind so von der Technik abhängig. Was würde ich machen ohne die? Also, ich muss ja irgendwie gehorsam sein. Ich muss doch meinen Herren gehorchen, die mir sagen, was richtig ist, wie man zu leben hat. Und da kommt dieses bürokratische Element ins Spiel, dass wir also als Arbeitnehmer so abgeheftet sind in der Personalakte unseres Unternehmens, als Steuerzahler beim Finanzamt und so weiter. Das gibt uns also schon mal dieses Gefühl, doch jemand zu sein, dieses Subjekt. Aber dieses Biologische lässt ja trotzdem nicht locker. Und es umkreist uns von allen Seiten, dass wir in dieser Leere fühlen, die ich in Folge 70 nannte, dass man einfach nicht raus kann aus seinem Körper und sich fragt, ja, wie ist das nochmal? Mein Gott, da ist was Merkwürdiges und es kommt einem gar nicht merkwürdig vor, weil es ja sowieso der Normalzustand ist und schon so normalisiert ist. Aber man kann immer nur an dem Ort sein, wo auch der Körper ist. Außer natürlich, man glaubt an esoterische Erfahrungen, dass man mit seinem Geist die Welt bereisen kann. Okay. Ja. Dieses Biologische, sagte ich schon, ist etwas, was genutzt wird, um uns zu erpressen, zu sagen, ja, aber du, wenn dich Corona treffen würde, du auf der Intensivstation wärst, dann würdest du ja auch anders denken. Wenn du, bla bla, wenn die Klimawelle über uns hinwegrollt, dann, also, dass dieses Erpresserische, zu sagen, ja, aber du bist ja auch ein biologisches Wesen, darauf angewiesen, also sind wir alle im Recht. Wir, die hysterische Herde, sind ja im Recht mit dem klimapolitischen Alarmismus. Weil es ganz klar ist, dass es ums nackte Leben geht und du das einfach noch nicht eingesehen hast, dass du selber ja auch dieses nackte Leben willst. Und das kann nicht reichen. Der bloße Überlebensreflex, klar, habe ich den auch. Aber trotzdem muss man ja noch ein denkendes Lebewesen sein, das nicht davon nur seine Haltung abhängig macht, zu sagen, ja, irgendwann wird es weit kommen, dass ich sterbe. Und oje, wenn es da etwas gibt, wie die Klimakrise, was die Wahrscheinlichkeit dazu erhöhen könnte, dann muss das ganz wichtig sein und ich muss mich dem auf jeden Fall beugen, diesem Diskurs. Nein. Dieses Erpresserische will ich hier aber nicht aufs Klima ziehen. Das Klima ist ja auch ein wichtiges Thema, sage ich ja ganz klar. Nur das Erpresserische eher auf die Alltagsideologie beziehen. Dass wir alltäglich durch die Straßen spazieren, so wie ich vorher nach Feierabend. Die Hügel und gewundenen Straßen hier meiner Heimat erkundete und da auf einem Hügel bei einer Kirche war, wo man immer eine wunderbare Aussicht hat und diese Wanderung ist so etwas, was den Menschen in zwei spaltet, in den geistigen Teil, der sich frei aufschwingt zu geistigen Höhenflügen, Überlegungen, was ich podcasten könnte, und gleichzeitig dem tiefen materiellen Dämmerschlaf, der Leib, der mir da anhaftet und der uns immer wieder zurückbringt auf den Boden der Tatsachen, wo wir dann sagen, ja, jetzt. Der gesunde Menschenverstand, der ist es. Jetzt müssen wir den nur mal einschalten. Es ist doch klar. Also, jeder kann es doch sehen. Es ist so klar. Und diese Klarheit müssen wir anzweifeln, müssen wir hinwegfegen. Wie es bei Marlon Grun heißt, man muss den Leuten den Glauben an die Menschlichkeit nehmen. An den zutiefst humanen Kern, wie es da hieß. Aber da schweife ich ja überall hin ab. Wenn wir jedoch bei Marlon Grun sind, widmen wir uns hier diesem Buch, obwohl dieses andere von ihm natürlich auch hervorragend ist, Kommunismus für Erwachsene, aber hier dieses Hassbuch, weil ich auch so hasse, besonders anhand des Krieges jetzt, der erneuten Indoktrination einer Bevölkerung, die sowieso schon gleichgeschaltet, schon völlig, ja, normalisiert mit dieser Corona-Vereinheitlichung, ja, also schon völlig gleichgeschaltet. Jetzt ist wirklich der perfekte Zeitpunkt, auch hier diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland, also mit voller Wucht durchzusetzen, den Strukturwandel, der davon auch verursacht werden könnte, in Kauf zu nehmen. Klar, die sozial schwächeren Schichten werden dann halt arbeitslos, aber das müssen wir Deutschen mal in Kauf nehmen, ne? Das, ja, ist jetzt halt Fakt. Sei doch mal vernünftig. Der gesunde Menschenverstand sagt es. Es ist ein Angriffskrieg. Keiner kann ja leugnen, dass Putin da einmarschiert ist. Also, was gibt es da noch weiter zu denken? Es ist so einfach und so klar. Und du als biologisches Wesen bist dieses Faustpfand, das dieser demokratische Diskurs dagegen dich in der Hand hat. Denn er sagte, ja, wenn du da auf dem Schlachtfeld wärst, im Krieg, auf der Intensivstation oder beim Klimatsunami, dann, ja, ist doch klar, dass du dann auch einsehen würdest, was es mit dem gesunden Menschenverstand auf sich hat, dass man gesund sein muss, gesund sein wollen muss. Und ewig weiterleben wollen muss. selbst wenn dieses Leben ein unwürdiges ist, unter der Knute eines herrschsüchtigen, unberechenbaren Lehnsherrn, wie es der Fall ist im herrschenden Kapitalismus. Aber nehmen wir uns hier ein Beispiel an diesem Buch Hass von oben, Hass von unten und lesen das hier mal. Davon hatte ich auch ein bisschen was vorgelesen, Folge 29, aber noch nicht viel, leider. Also, was ist das Pöbeln auf Social Media gegen die Gründung von Social Media? Sehr schöne Überschrift hier eines Unterkapitels. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Hier auf Seite 46. Er analysiert hier die Haltung von Margarete Stokowski und Sascha Lobo, die also den Hass hassen und bekämpfen wollen und das Netz also säubern wollen von diesem bösen Hass. Ist diese Strategie sinnvoll? Lesen wir hier in den Text hinein. Was bleibt laut Stokowski und Lobo nicht im Netz? Der Hass. Was ist der Hass? Der Hass kann nicht einfach im Netz bleiben, weil er nicht einfach im Netz ist. Er existiert bereits vorher in den Individuen, die ganz real leben, physisch existieren. Und diese Individuen existieren in all ihrer Wesentlichkeit ganz und gar innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft unter ganz bestimmten ökonomischen und ideologischen Bedingungen. Diese gesellschaftlichen Zustände und ökonomischen Bedingungen wiederum bewirken gewisse Haltungen, Meinungen, Verhaltensweisen und seelische Zustände der Individuen. Das Netz, in welchem diese Haltungen, Meinungen, Verhaltensweisen und seelischen Zustände, meinetwegen aggressiv, ausgedrückt werden, ist lediglich Abbild dieser seelischen Zustände der Individuen innerhalb dieser bürgerlichen Gesellschaft. Was nun kann gegen diese hässlichen Erscheinungen tatsächlich getan werden? Die Ursachen, die allesamt in den Formen bürgerlicher Vergesellschaftung und liberaler Ideologie begründet liegen, wären abzustellen, diese Formen revolutionär aufzuheben. Und was schlägt Stokowski mit Beifall von Lobo vor? Taschenlampe gegen Nazis? Ich fürchte, das funktioniert nicht. Das ist nicht der Antifaschismus, den ich mir vom Staat wünsche. Was funktionieren würde, wäre Abschreckung, weil Täter ermittelt und bestraft werden. Jeder weiß, dass das Prinzip der Abschreckung noch nie funktioniert hat. Niemand, der den unbedingten Drang in sich spürt, einen Menschen zu erschießen, wird sich abgeschreckt fühlen, wenn man ihm dafür ein paar Jahre Gefängnis mehr androht. Genau, das war so ein Zitat von Stokowski, die sagte, Taschenlampe reicht nicht gegen Nazis, wir brauchen mehr Abschreckung von diesem Staat, der hat hier den Antifaschismus zu besorgen. Nur die allerrechtesten Todesstrafenbefürworter glauben diesen Humbug noch. Und Stokowski. Es waren die Linken und Linksliberalen, die jahrzehntelang nicht müde wurden, diesen Law and Order Hardliner-Blödsinn als zutiefst reaktionären, zigfach widerlegten Akt rechtsstaatlicher Verzweiflung zu entlarven. Heute sind sie so heruntergekommen, dass sie den postfaschistischen bürgerlichen Staat als Weihnachtsmann betrachten, der ihre antifaschistischen Wünsche erfüllt. Ja, die BRD ist natürlich nur dieser postfaschistische Staat. Der Faschismus wurde nie wirklich besiegt, im Westen zumindest, sondern es wurde ja nach dem Krieg einfach weitergemacht und gesagt, die Nazis dürfen weiter in führenden Positionen sein, in der Justiz, in der Politik, in den Medien, kein Problem. Wir müssen dem ganzen alten anderen Überbau geben. Es darf jetzt nicht mehr Nationalsozialismus heißen, aber wir Deutschen sind immer noch die Nummer 1 in der Welt und müssen das jetzt halt auf andere Weise ausleben, also mit diesem Wirtschaftsimperialismus. Dass also dieser postfaschistische Staat, der in der DDR im Osten wirklich überwunden wurde, der Faschismus, durch die Einpflanzung dieses wunderbaren sozialistischen Pflänzchens, das dann die bösen faschistischen Gewächse in seinen Schatten stellt, aber es natürlich jahrzehntelange Arbeit braucht, um so eine Ideologie komplett auszumerzen, die sich da so eingegraben hat und gezeigt hat im Zweiten Weltkrieg, dass sie erfolgreich sein kann. Und hier die Deutschen ja einige militärische Erfolge erzielen konnten. Was jetzt das Problem ist, dass man also gesehen hat, ja, dieser Faschismus kann schon zu einer relativen Stärke eines Volkes führen. Nun aber, dieser postfaschistische Staat soll jetzt also die antifaschistischen Wünsche erfüllen. So möchten es die Liberalen. Weiter im Text. Dem Verfasser liegt nicht daran, tatsächliche Bedrohungen im Netz kleinzureden oder gar zu leugnen, auch wenn selbst sie gegen die Richtigen gewendet fortschrittliches Potenzial haben mögen. Sein Augenmerk ist vielmehr gerichtet auf das Verharmlosen oder das komplette Ignorieren der realen materiellen Grundlage, auch dieser Hasserscheinungen. Man schiebt den Hatern in die Schuhe, was die durch zum Beispiel CDU-Politik betriebene Klassengesellschaft anrichtet. Man kommt weg von den Ursachen und verwechselt diese mit den Symptomen. Man schaut nicht mehr auf die wirkliche Politik, sondern nur noch darauf, was irgendwelche armen Würstchen im Netz so Unmoralisches von sich geben. Man richtet seine Aufmerksamkeit nur noch auf den notwendig existierenden Überbau und verliert damit die kontingente gesellschaftliche Basis aus dem Auge. Masken, Mystifikationen von Verhältnissen werden verdammt, statt der ökonomischen Bedingungen, die diese erst als Charaktermasken, Klammer Marx, hervorbringen. Sehr gut, also finde ich hier vor allem, dass er sagt, der Gesellschaftsbau, die Basis ist kontingent austauschbar, ist ja gar nicht festgeschrieben, dass das immer dieser Kapitalismus sein muss, sondern wir sehen ja aus der Geschichte und aus anderen Ländern, dass es auch mit dem real existierenden Sozialismus geht. Aber der Überbau wird natürlich immer existieren und gerade gegen den wendet Stokowski dann was ein. Dass also auf dieser rhetorischen Ebene im Netz, wo da geredet wird, hin und her kritisiert, kommuniziert wird, da sagt man, also da läuft's schief, wer da vor dem PC sitzt und da irgendwas eintippt, der ist das Problem in dieser Gesellschaft. Statt auf den ökonomischen Unterbau zu schauen, der im Kontingent ist. Nun ja, weiter im Text. Es mag verständlich sein, dass Leute wie Stokowski, die sich selber der Verfolgung oder der öffentlichen Abneigung ausgesetzt sehen, sich in die vermeintlich schützenden Arme des liberalen Staates zurückzuziehen wünschen. Da scheint schon ein recht inniges Verhältnis zum bürgerlichen Klassenstaat aufgebaut zu sein. Der Eindruck drängt sich auf, Stokowskis Empathie, ja Identifikation mit dem CDU-Politiker Lübcke sei etwas zu arg. Ihr scheint gar nicht der Gedanke zu kommen, dass man es bei diesem mit einem Repräsentanten jenes Staates, jener Klasse und jener Politik zu tun hat, die zuvor jahrelang den Mutterboden für den heutigen Rechtsradikalismus und die AfD geliefert haben. Mit ihrer Hatz gegen Sozialismus, der Entschuldigung rechter Pogrome, der Relativierung rassistischer Kriminalität, dem rigiden Antikommunismus, den Berufsverboten gegen Linke, den Sozialkürzungen, den Reden von gefährlicher Durchrassung der Gesellschaft, Klammer Edmund Stoiber, den massiven polizeilichen Angriffen gegen Linke, dem Verbot und der Verfolgung linker Parteien und Organisationen, dem Nichtverbieten der NPD und so weiter. Und damit selbstverständlich auch mit all jenen Phänomenen, die nun kompakt vereinfacht als Hass im Netz durch die Medien geistern. Es braucht nicht erst Politiker im Netz beleidigt zu werden, damit eine dahergelaufene rechte Kanaille auf die Idee kommt, einen CDU-Bürgermeister zu erschießen. Dieser Gedanke käme jener sicher auch ganz ohne Internet. Dieser Kanaille, also käme dieser Gedanke auch ohne Internet. Es ist nicht Der Hass im Netz, es ist nicht dieses neuartige Phänomen des Social Media, das jetzt irgendwie verantwortlich ist für solche faschistischen Gewalttaten. Genau wie mit dem Klimawandel sehen wir hier also das ganz Neue, dieses Emerging Face, dieses neuen Postmodern-Zeitalters. Ja, ganz, ganz anders als früher und es ist alles schlimmer mit dem Klima, mit dem Hass und so weiter. Aber nein, es ist alles beim Alten. Nichts darf sich ändern, wie JCD ganz gut weiß. Wir bleiben immer da bei diesem ökonomischen System und es wird ein mediales Schauspiel, Spektakel aufgeführt, damit die Podcaster was haben, worüber sie sich empören können und dann ganz zufrieden sind, dass sie nicht mehr über diese ökonomische Basis nachdenken müssen. Aber was ich hier schön fand, ja, natürlich ist es zu verurteilen, wenn jemand diesen CDU-Politiker Lübcke erschießt. Nur ist eben fraglich, warum man das jetzt als Vorwand benutzen sollte, um dem Hass, den Pöbeleien auf Social Media den Kampf anzusagen. Darauf würde so ein durchgeknallter Rechter ja auch so kommt, dass er da einen Bürgermeister erschießen kann. Weiter im Text. Die Frage bleibt, warum sich Leute wie Lobo und Stokowski partout nicht daran erinnern mögen, dass Hunde, die bellen, nicht beißen, wo sie der Hass im Netz doch so bedrückt. Wenn in den Kreisen der empörten Hassrede in einem engen Wortverständnis als Aufstachelung zu Gewalttaten aufgefasst wird, andererseits aber erwiesen ist, dass 99,99% der Hassrede im Netz keine solchen Gewalttaten zur Folge haben, wird das wohl daran liegen, dass es sich nicht um Hassrede handelt, sondern um Chimären. Auch fraglich ist, wieso angeblich erwachsene Menschen die Social-Media-Pöbeleien nicht als jene modernisierte Form von Hauswandschmierereien begreifen können, die sie in ihrer weit überwiegenden Mehrheit darstellen. Die Antwort muss darin liegen, dass hier persönliche Angstfantasien und weltfremde Bedrohungsgefühle zu einem realistischen Szenario erklärt werden. Wer aber wirklich gefährlich ist und etwa Mordabsichten hegt, wird meist anderes zu tun haben, als Fremde auf Twitter zu beleidigen. Auf solche Weise gedankenlos sich ihrem Aktivismusdrang hingebende Figuren wie Lobo und Stokowski sind symptomatische Beispiele dafür, wie mit erheblicher Unbildung ausgerüstete und mit reaktionärem Geraune vorgehende Publizisten innerhalb bürgerlicher, liberaler Verhältnisse als links, gar revolutionär gelten können. Im 21. Jahrhundert, wo in der BRD jede einigermaßen mit Erfolgsaussicht gesegnete kommunistische Anstrengung zerschlagen wurde, geben solche semi-kabarettistischen Alleinunterhalter den schlechten Ersatz ab für das, was man früher einmal revolutionäre Linke nannte. Der Verfasser bezweifelt, dass es für Linke nützlich sein kann, sich von solchen Leuten Ratschläge zum Hass im Netz geben zu lassen. Aber ja, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Text heute ausgewählt habe. Alles so Zufall. Aber ja, doch wegen diesem, weil ich da so eine Hasssuppe auch in mir kochen fühlte, köcheln fühlte, wollte ich zu diesem Buch greifen und kann euch sagen, dass ich hier ganz schön geschafft bin, dass ich schon vor, nach der ersten halben Stunde das Gefühl hatte, wirklich, dass ich mich hier übernommen habe. Ja, dass ich einfach in einer Stimmung war, die diese seelischen Zustände, wie ist es da bei Marlon Kohn, gerade eben dieses Seelische, dass das irgendwie melancholisch war, mit viel Gallensaft, wie es da hieß. Bei den alten Griechen, die das eben mit diesen Körpersäften erklärten. Und da glaube ich, ist was mit der Galle. Aber das ist vielleicht zu so reduktionistisch, nur aufs Biologische reduziert. Aber wie dem auch sei, es ist mir völlig egal, wie ihr meine Worte aufnimmt, ob ihr sie reduziert oder noch verfeinert, vergrößert unter eurem Mikroskop. Ja, sage ich euch einfach, das war's auch schon wieder, leider. Und ich habe euch ganz lieb. auch wenn ich heute einfach mit mir selbst vielleicht nicht zurechtkomme, mich selbst nicht so lieb habe, aber ist ja normal, dass man so einen Tag hat mit einem Durchhänger. Und dieser esoterische Podcast möchte ich auch wirklich sein für euch, diese Stütze sein, ja, und euch da ganz klar sagen, dass ich euch aber immer lieb habe, egal was für einen Tag ich gerade habe, dass ich diese ganz, ganz enge Bindung zu meinen Hörern fühle und zu dieser Podcast-Herde, für die ich gut sorgen werde, wie ich da sagte. Und so sorge ich immer für euch, in jeder freien Minute. Aber ja, jetzt muss ich mich dann doch mal etwas ausruhen und den Podcast ein böses Produkt sein lassen und sage hiermit Tschüss und auf Wiederhören.